Deutschlandfunk, Information und Musik.
Essen ist ein emotionales Thema. Es kann Freude und glücklich machen. Hunger dagegen ist eine Qual. Die Auswahl der bevorzugten Speisen unterliegt wiederum einer kulturellen Prägung, wobei Menschen da durchaus über den eigenen Tellerrand schauen und sich von anderen Essgewohnheiten inspirieren lassen. So gilt die italienische Küche als Bereicherung. Die Anreicherung der Speisen mit pulverisierten Hausgrillen oder Larven des Getreideschimmelkäfers dagegen nicht. Als in dieser Woche bekannt gegeben wurde, dass diese Insektenarten künftig im Essen enthalten sein dürfen, weil die Europäische Union den Verzehr als unbedenklich einstuft, ging ein Aufschrei des Ekels durch deutsche Küchen. Ich sprach vor der Sendung mit dem Ernährungssoziologen Daniel Kofal und wollte von ihm wissen, ob ihn dieser Aufschrei eigentlich verwundert hat.
Ja, es ist gleichermaßen erwartbar wie verwunderlich gewesen. Erwartbar vielleicht deswegen, weil natürlich Insektenessen oder auch Würmeressen in Deutschland, in Zentraleuropa, jetzt schon seit längerem nicht mehr zur Alltags-Esskultur dazugehört. Das war natürlich auch mal anders. Ja, also wenn man sich die Geschichte der Menschen im europäischen Raum anschaut, dann ist klar, in Hungerperioden, in früheren Zeiten haben vorwiegend natürlich auch arme Menschen immer wieder auf solche Nahrungsquellen zurückgegriffen, einfach weil der Hunger sie dahin getrieben hat und weil das was war, was man essen konnte. Es gibt in Deutschland auch ein bis in die 1940er, 50er Jahre bekanntes Gericht, nämlich die Maikäfersuppe, die gegessen wurde. Maikäfer begegnen uns heutzutage nur noch selten und als Suppe schon mal gar nicht mehr. Aber es hat sich so aus unserem Essalltag völlig raussubtrahiert. Es ist verschwunden. Und natürlich ist das Essen von Würmern auch aus hygienischen Gründen dann auch stigmatisiert. Und es ist eben doch ja kein besonders feines Essen. Das gilt bei uns nicht als feines Essen. Und jetzt kommt irgendwie der Trend, seit einigen Jahren allerdings auch schon, dass da so versucht wird, das in unsere europäische Esskultur mit reinzubringen. Aber auch, weil wir durch die Möglichkeiten, Weltreisen zu machen, ganz oft ja in Regionen heutzutage als Touristen auftauchen, wo man früher nicht so oft war, ja, in Asien, in Afrika, in Südamerika. Und man da schon so Menschen begegnet, die Insekten essen, als normal empfinden. Und da hat man es oft auch schon probiert. Aber klar, es gehört zum Alltag nicht dazu. Es ist stigmatisiert insofern, dass das nicht so einfach funktioniert, auf die Teller zu bringen. Das ist klar, das ist erwartbar gewesen. Interessant ist jetzt aber doch dieser sehr große Aufschrei jetzt durch die neu zugelassenen Insekten in der EU und vor allen Dingen auch ja in seiner Art des Aufschreis ist das eigentlich verwunderlich, weil es von Menschen kommt, die sich ansonsten völlig omnivor ernähren und darauf auch ziemlich stolz sind. Also wenn ich hätte jetzt gesagt, wenn jetzt das veganische Milieu sagt, oh, schon wieder Lebewesen zusätzlich, die verzehrt werden sollen, das finden wir gar nicht gut, dann wäre das irgendwie nicht ganz so irritierend gewesen. Oder wenn es Leute gewesen wären, die sowieso schon sehr selektiv essen, also sagen, sie essen kein Schwein, weil sie das irgendwie eklig finden, oder sie essen keine Meeresfrüchte, keine Krabben, keinen Fisch, weil sie das irgendwie nicht wollen, solche Leute gibt es ja auch, ja, dann wäre das so erwartbar gewesen. Aber es ist jetzt gerade so ein Milieu gewesen, das sich jetzt aufregt, dass ansonsten eigentlich alles ist und irgendwie auch so stolz das so sagt und da immer so auch eigentlich relativ in Anführungsstrichen mutig voranprescht. Und bei den Insekten kriegen sie jetzt irgendwie das große Flattern. Und das ist komisch.
Ja, ich wundere mich auch, weil es gibt ja viele, die schlürfen schlabberige und rohe Austern, also Mollusken, und deren Darm ist nicht vorher gereinigt worden oder entleert worden. Und diese Mollusken, also die Austern, gelten als luxuriös, aber knusprige, geröstete Grillen, die sind dann eklig.
Genau, das ist eben etwas anderes. Das ist, kann man sagen, diese Austern sind eben über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte zuletzt auch so als besonderes Essen immer wieder ins Spiel gebracht worden. Genauso der Kaviar, wo man auch sagen kann, das ist so eine glibbrige Masse zum Beispiel. Ja. Das gilt als etwas Besonderes, etwas Exquisites. Und Insekten oder Würmer sind natürlich auch etwas, was also extrem oft vorkommen, auch an Stellen, wo man es eigentlich nicht haben möchte. Und dann ist das etwas, was man so als Plage wahrnimmt. Aber genauso könnte man es eben auch mit Innereien betonen. Ja, also wir haben jetzt gerade Leute aus einer eigentlich sehr ländlich geprägten Community, aus einem ländlich geprägten Milieu. Also Hubert Aiwanger zum Beispiel, der Chef der Freien Wähler in Bayern, das ist ja eigentlich jemand, der aus dem agrarischen Raum kommt. Ja. Und da würde man eigentlich annehmen, also wenn man dem irgendwie so Kalbshirn vorsetzt oder Zunge, Rinderzunge, würde man erwarten, der macht nicht so einen Aufstand. Dabei sind das auch so Gerichte, die allgemein als wenig etabliert gelten. Aber jetzt bei Heuschrecken oder bei Grillen, da kommt ihm auf einmal so das große Unbehagen. Und das ist irrational, muss man sagen. Es ist schon fast wie die Veganer, die ganz oft irgendwie dann Angst haben, wenn sie, also so radikale Veganer, die das Gemüse nicht essen wollen, nur wenn das im selben Topf gekocht wurde, in dem mal irgendwie Fleisch gegessen wurde, vom selben Grill kommt, wo auf der ganz anderen Ecke irgendwie Fleisch liegt. Da kann man auch sagen, was hat das? Also das hat eigentlich keine rationale Fundierung, sondern es kommt aus einer Emotion heraus, die sich ganz spontan äußert.
Was mich wundert, wo Sie gerade die Emotion ansprechen, wenn man jetzt das Ganze irgendwie reduzieren würde auf gesunde Proteinzufuhr, diese gemahlenen, zu Pulver gemahlenen Grillen oder Heimchen, dann ist das ja eigentlich eine weniger eklige Form der Proteinzufuhr als von Tieren, die unter extrem quälerischen Bedingungen gezüchtet wurden, die dann durch halb Europa gekarrt wurden, auch unter wirklich erschreckenden Bedingungen und die dann zum Teil auch brutal geschlachtet werden. Damit hat man also weniger Probleme als mit Insekten, die auch nichts mehr zu fressen kriegen, bevor sie geschlachtet werden, also deren Darm leer ist, die wahrscheinlich nicht so leiden wie Säugetiere, die intelligent sind und ja auch Emotionen zeigen können. Also man hat weniger Probleme, die zu essen, als jetzt eigentlich Insekten, mit denen man ja keine so eine enge emotionale Verbindung hat.
Sie beschreiben da einen bestimmten Teil der tierischen Lebensmittelproduktion, mit dem wir durchaus Probleme haben heutzutage. Also wo man nicht mehr so einfach sagen kann, das Tier wird da, wie Sie beschrieben haben, irgendwie in engen Lastwägen durch Europa gekarrt und dann ohne Rücksicht auf sein Empfinden irgendwie abgeschlachtet. Also das wollen wir ja in unserer Esskultur auch nicht mehr haben. Und sobald sowas bekannt wird, gilt das auch als Skandal. Also der Trend geht da schon insgesamt zur artgerechten Tierhaltung.
Wo, aber es wird trotzdem also gegessen. Natürlich ist der Aufschrei, wenn man das sieht, groß, aber am nächsten Tag wird es doch wieder gekauft.
Ja, aber das, also so wie Sie es beschrieben haben, darf es nicht produziert werden. Das dürfen die Tiere nicht in dieser Art und Weise behandelt werden. Das wäre ja schon ein Verstoß gegen das Tierschutzrecht, Gesetze. Ja, also, da versuchen wir es ja schon auch besser hinzubekommen. Und insofern müsste eigentlich, wie Sie sagen, bei Insekten oder bei Würmern haben wir natürlich den Vorteil, dass man sagen kann, die haben dieses emotionale, dieses intelligente Empfinden eigentlich nicht, dass man bei Schweinen, bei Kühen, bei Hühnern vielleicht inzwischen in einem bestimmten Ausmaß schon attestieren kann. Also es wäre eigentlich so von diesem Aspekt her leichter zu verzehren. Ja, aber das andere sind natürlich auch Dinge, wo wir sagen, da wollen wir auch die Tierhaltung inzwischen so gestalten, dass sie den Tieren so wenig Leid wie möglich verursacht. Obwohl es natürlich am Ende ganz klar mit dem Schlachtprozess endet.
Sie beobachten ja unsere Prägung und unsere Esskultur schon sehr lange. Was würden Sie sagen, hat sich das in den letzten 5 bis 10 Jahren noch mal etwas intensiviert, dass Essen oder das, was wir essen, identitätsstiftend ist?
Also, dass es identitätsstiftend ist, das hat sich nicht intensiviert, weil das schon immer seit Menschen die Möglichkeit haben, Nahrung auszuwählen, ein wichtiger Aspekt darstellt. Also, das ist jetzt keine neue Sache, dass wir bei Essen Identitäten herstellen. Das gab es auch schon in der Ständegesellschaft, dass wir sagen, die Oberschicht, die Aristokratie darf bestimmte Sachen essen und die anderen Schichten sind dazu gezwungen, noch quasi per Dekret nur andere Sachen zu essen. Ja, also, die Aristokratie darf Weißfleisch essen und die anderen dürfen irgendwie nur die Rest essen. Aber es ist jetzt natürlich noch was, wo wir uns im Alltag ganz stark diskutieren und wo es noch stärker in Frage gestellt wird und wo uns klar geworden ist, das ist auch wandelbar und das hat man früher irgendwie nicht so stark empfunden.
Vielleicht muss ich es noch ein bisschen zuspitzen. Inzwischen hat man ja alle möglichen Intoleranzen, Laktoseintoleranz und Glutenintoleranz und meine Wahrnehmung ist, dass man sich über diese ganzen Intoleranzen sehr definiert und dass es sehr wichtig ist, was für eine Milch man in den Kaffee gibt und welche nicht. Und da habe ich schon das Gefühl, hat es sich etwas intensiviert. Vielleicht auch mit dem politischen Hintergrund, den man übers Essen definiert.
Auf jeden Fall, da haben Sie ganz recht und das haben Sie einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, auch ausgemacht. Wenn man früher stärker gesagt hat, du bist, was man isst, kann man heute eigentlich viel stärker sagen, du bist, was du nicht isst. Ja, also wir haben eine riesige Auswahl und wir definieren uns ganz stark inzwischen darüber, was wir nicht auf unserem Teller haben wollen. Und da passt natürlich dann das auch wieder rein mit den Insekten, dass dann ein bestimmtes Milieu sagt, wir sind jetzt auch einmal die, die ausgerechnet keine Insekten haben wollen. Also die einen wollen irgendwie keine Kuhmilch haben, die anderen wollen irgendwie kein Gluten haben, die anderen wollen kein Fleisch haben und jetzt haben wir auf einem Milieu, das sagt, also unsere Grenze ist jetzt das Insektenessen, die wir jetzt ziehen, um uns irgendwie zu definieren und nochmal unsere Gruppe stark zu machen.
Haben Sie das Gefühl, dass es auch eine Gruppe gibt, die versucht, mit der Auswahl der Speisen etwas Gutes für Umwelt und Naturschutz zu tun? Ist diese Gruppe größer geworden?
Diese Gruppe ist, die gibt es natürlich auf jeden Fall, das ist klar, dass das Klimathema ist ja auch in den letzten 10, 20 Jahren wirklich nochmal viel stärker ins Zentrum der Gesellschaft gerückt. Und es gibt eine Gruppe, die das als ihr zentrales Thema nimmt und die natürlich jetzt irgendwie nicht die Mehrheit darstellt, aber es ist eine stabile Gruppe geworden von einer relevanten Größe in der Gesellschaft, die auch den Diskurs natürlich jetzt mitbestimmen kann. Ja, also sie kann ihn nicht alleine steuern. Es gibt viele unterschiedliche Gruppen. Die einen sagen, Genuss ist wichtig, die anderen Gesundheit, die anderen, für die ist der Preis wichtig, die anderen Tradition. Aber klar, Klima ist für eine Gruppe ein ganz wichtiges Thema und kann damit die anderen Gruppen auch beeinflussen in ihrer Wahrnehmung von Essen und ihrer Reflexion.
Mit dem Ernährungssoziologen Daniel Kofald sprach ich über die kulturelle Prägung bei der Auswahl der Speisen.